Werde CEO deines Lebens. Der T-Talk mit Oliver Herrmann und Kai Schrader.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, heute zu einer besonderen Folge. Besonders, da sie erstmalig ohne meinen Podcast-Partner Kai stattfindet und besonders wegen des Themas. In dieser Podcast-Folge geht es um das Wichtigste in unserem Leben, unsere Gesundheit. Und hier speziell um eine der häufigsten Erkrankungen und wie wir besser damit umgehen können, Krebs. Dafür darf ich einen ausgewiesenen Experten begrüßen. Er ist renommierter Experte auf dem Gebiet der Onkologie, also der Wissenschaft vom Krebs. Er ist Direktor der Medizinischen Klinik 3 für Onkologie und Hämatologie am Universitätsklinikum Bonn. Zuvor war er geschäftsführender Oberarzt am Uniklinikum Tübingen. Seine akademische Ausbildung führte ihn unter anderem auch in die USA, wo er sich mit neuen immuntherapeutischen Ansätzen zur Behandlung bösartiger Tumore auseinandersetzte. Er legt großen Wert auf Interdisziplinarität, erforscht und ein Schwerpunkt seines wissenschaftlichen Interesses gilt vor allem der zellulären Immuntherapie. Für seine Forschungsarbeiten wurde er bereits 1998 mit dem Arthur Pappenheim Preis der Deutschen Gesellschaft für Hämatologie und Onkologie ausgezeichnet. Herzlich willkommen im heutigen T-Talk, Professor Dr. Brossard. Schön, dass Sie heute bei uns sind.
Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung.
Wir werden versuchen, diesen Podcast so grob in drei Blöcke zu gliedern und uns dem Thema zu nähern. Also der erste Block ist so Prävention, Lebensstil, Ernährung, Umwelt. Der zweite Block so Diagnostik, Therapie. Der dritte Block so in etwa Schwerpunkt Hautkrebs. Aber wir werden da auch fluide sein in dem Vorgehen. Bevor wir aber reingehen, Herr Professor Brossard, vielleicht vorneweg eine ganz grundsätzliche Einleitung, damit wir alle auf dem gleichen Stand sind. Was ist eigentlich Krebs? Wie entsteht er und warum ist er so gefährlich, bevor wir in die Einzelheiten gehen?
Nun, Krebs ist natürlich ein furchtbares Wort, das bei vielen sehr unterschiedliche Assoziationen wecken kann. Unter bösartigen Erkrankungen verstehen wir Erkrankungen, die im Körper entstehen. Die können sowohl in den Zellen des blutbildenden Systems, also im Knochenmark oder Lymphknoten entstehen, die können aber auch in jedem Organ entstehen. Und das besondere Charakteristikum einer bösartigen Erkrankung ist, dass sie spontan entstehen kann, dass sie unkontrolliert wachsen kann. Jede Zelle bei uns im Körper wird ja normalerweise im Wachstum und Ausbreitung streng kontrolliert. Die Zellen können unkontrolliert wachsen. Sie können Zugang in Gefäße bekommen, also venöse lymphatisches Gefäßsystem und damit auch metastasieren. Das ist das andere Merkmal. Und das dritte Merkmal ist, dass sie Organgrenzen nicht berücksichtigen und auch in Nachbarorgane einwachsen können. Das ist das Charakteristikum bösartiger Zellen. Und dieses Verhalten führt dann natürlich dazu, dass die lokal entstehen, dann im Körper sich ausbreiten und dann unbehandelt auch zum Tod führen können.
Was sind denn die Faktoren vielleicht, die die Risiken erhöhen, ja, um an Krebs zu erkranken?
Es gibt grundsätzlich erstmal zwei wichtige Aufteilungen. Einmal, es gibt Erkrankungen, die angeborenerweise dann zu bösartigen Erkrankungen führen kann. Sogenannte hereditäre Erkrankungen machen eher die Minderheit aus. Häufig entstehen solche bösartigen Erkrankungen ohne angeborene Defekte, sondern spontan. Wahrscheinlich spielen da mehrere Schritte in der Evolution dieser Erkrankungen eine wichtige Rolle. Das heißt, es entsteht häufig eine genetische Veränderung, das, was wir als Mutation auch bezeichnen. Dann müssen aber mehrere Ereignisse hinterher noch dazukommen, bis aus einer Zelle, die eine Mutation hat, zum Schluss dann eine Krebszelle entstehen kann. Also es sind mehrere Ereignisse, die hintereinander dazu führen, dass so eine bösartige Erkrankung entsteht. Und diese Ereignisse können ganz unterschiedlich ausgelöst werden. Also wir wissen zum Beispiel beim Hautkrebs, beim Melanom, spielt das UV-Licht eine wichtige Rolle. Bei vielen anderen Erkrankungen sind es Rauchen, Alkohol, die dann bestimmte Veränderungen in den Zellen induzieren und dann zu solchen Mutationen führen, die dann auch zu einer bösartigen Erkrankung führen. Also das heißt, Umwelteinflüsse sind ja inzwischen weniger geworden, auch Benzole, Arsen, Kobalt und solche Dinge, Uran, radioaktive Stoffe, die können natürlich auch solche Veränderungen der Zellen auslösen und dann zu bösartigen Erkrankungen führen.
Sie haben es schon angesprochen, es gibt da, also Alkohol haben Sie erwähnt, bestimmte Umweltgifte. Kommen wir zum Stichwort Prävention, Lebensstil. Was kann ich also quasi tun, um diese Risikofaktoren zu minimieren?
Klar, Risikovermeidung ist natürlich ganz wichtig und da spielt unser Lebensstil auch eine ganz wichtige Rolle. Also wie gesagt, 90% der Bronchialkarzinome, also Lungenkrebs, werden durchs Rauchen ausgelöst. Also wenn wir nicht rauchen würden, hätten wir 90% weniger Menschen, die an Lungenkrebs erkranken. Aber Rauchen spielt auch fürs Mammakarzinom, also für Brustkrebs, für Tumore der Blase, für Speiseröhre, Kopf-Hals-Tumor, für sehr viele andere Erkrankungen spielt es auch eine wichtige Rolle. Also das Rauchen ist was ganz Wichtiges. Alkohol, wissen wir auch, ist für Speiseröhrenkrebs, aber auch für Kopf-Hals-Tumor spielt es eine wichtige Rolle. Dann die Art und Weise, wie wir uns ernähren, spielt natürlich auch mit dazu. Also es ist multifaktoriell, also es kommen viele Dinge zusammen. Aber wir wissen, dass Übergewicht ein Risikofaktor ist. Wir wissen, dass auch bestimmte Ernährung, gerade bei Dickdarmtumoren, zum Beispiel fettreiche Ernährung, rotes Fleisch, wenig Ballaststoffe, wenig Obst und Gemüse können sowas auslösen. Ich weiß, die mediterrane Diät ist ja auch oft und viel im Gespräch. Wir wissen, dass diese Art von Diät, also Olivenöl, mehr Fisch, mehr Obst und Gemüse essen, dass das fürs kardiovaskuläre Risiko eine wichtige Rolle spielt. Aber inzwischen gibt es auch Hinweise, dass es auch für bösartige Erkrankungen, fürs Entstehen dieser Erkrankungen eine wichtige Rolle spielt. Und jetzt vor kurzem gab es eine Publikation, die gezeigt hat auch, dass wenn Patienten nach der Diagnose, nach der Behandlung auf so eine Diät umschwingen, also seine Ernährung umstellen, das war in Italien untersucht worden, dann haben die auch eine bessere Prognose. Also ob es jetzt das Olivenöl ist oder das Gemüse und so weiter. Da gibt es vielleicht Antioxidantien, weiß man nicht so genau, die da eine Rolle spielen. Wir wissen auch bestimmte Erkrankungen, zum Beispiel Diabetes mellitus oder sowas, was ja häufig mit Übergewicht assoziiert ist, dass das auch eine Rolle spielt. Also es sind sehr viele Dinge, aber wie gesagt, unsere Umwelt und unsere Art, wie wir uns ernähren, spielt da schon eine wichtige Rolle. Und etwas, was man immer wieder vergisst, ist auch Sport und Bewegung. Also ist ganz wichtig, ist nicht nur Prävention. Wir wissen auch, dass Patienten, die vor der Diagnose oder nach der Diagnose Sport machen, also auch wenn sie vorher nichts gemacht haben, aber wenn sie mit der Krebserkrankung anfangen, sich zu bewegen, und da meinen wir 30, 40 Minuten am Tag etwas angestrengteres Gehen, dass das schon prognostisch wichtig ist. Und das verbessert die Prognose und für ganz unterschiedliche Erkrankungen hat man das zeigen können.
Okay, also da war schon ganz viel dabei. Wie ist das jetzt, gerade wenn ich in die Presselandschaft schaue, einzelne Sachen rausgenommen, so rotes Fleisch, Sie hatten es erwähnt, es ist ein Risikofaktor, aber wenn ich jetzt auf rotes Fleisch verzichte, dann senke ich das Risiko an Darmkrebs. Wenn ich dann gleichzeitig aber an anderer Stelle zu viel Fett esse, um bei dem Beispiel zu bleiben, bringt mir das auch wieder nichts, richtig?
Klar, also Sie müssen ja jetzt nicht komplett auf rotes Fleisch verzichten, aber ich habe ja vorher gesagt, das ist multifaktoriell. Also es macht wenig Sinn, auf Salami zu verzichten, aber so für zwei Schachtel Marlboro am Tag zu rauchen. Das wird das Bronchialkarzinom auch nicht aufhalten. Da ist wahrscheinlich der Verzicht auf das Rauchen hat einen größeren Einfluss, als jetzt weniger rotes Fleisch zu essen. Es ist etwas, was sich aus allem zusammensetzt. Alkohol, Bewegung, Gewichtnormalisierung und so weiter. Aber auch dann, wenn wir alle Risikofaktoren rausnehmen, kann es immer noch zu bösartigen Erkrankungen kommen. Ich habe viele Patienten, die dann zu mir kommen und sagen, ich habe aber immer Sport gemacht, ich habe mich gut ernährt, habe nicht geraucht, keinen Alkohol getrunken und jetzt habe ich trotzdem was Bösartiges. Was habe ich falsch gemacht? Die Patienten haben in der Regel nichts falsch gemacht, sondern die Erkrankungen können trotzdem entstehen, weil es auch noch andere Auslöser gibt, die wir zum Teil vielleicht gar nicht kennen.
Und umgekehrt ist es natürlich auch nicht so, dass das Beispiel, eben solche Menschen werden gerne auch zitiert, die haben auf alles verzichtet oder alles richtig gemacht, erkranken trotzdem an Krebs. Also bringt es ja gar nichts, wenn ich irgendwie auf mich achte.
Nein, das ist natürlich die falsche Schlussfolgerung. Also man kann alles tun und damit reduziert man sein Risiko. Aber das Risiko ist natürlich niemals null. Also wenn Sie eine familiäre Belastung haben an Tumorerkrankungen oder es gibt auch bestimmte Regionen wie Australien, da ist zum Beispiel Hautkrebs häufiger als bei uns. Sie haben kein hundertprozentiges Risiko mit Minimierung, aber Sie können es erheblich reduzieren. Wie ich schon sagte, 90% der Bronchialkarzinome entstehen durchs Rauchen. Wir können nicht alle 10% bleiben übrig, aber wir könnten 90% reduzieren.
Es gibt ja eine Theorie, die sagt, man kann Krebs aushungern, indem man komplett auf Kohlenhydrate, Zucker verzichtet oder den Körper in so eine bestimmte Diät reinbringt. Was halten Sie von der Idee?
Damit werde ich oft konfrontiert. Es gibt noch viel mehr, auch andere, sagen wir das mehr, wie sich mehr in die Märchengegend bewegen. Also Sie können den Tumor nicht aushungern. Malignen Zellen, die holen sich die Nährstoffe, die sie benötigen. Ganz im Gegenteil, wir sagen immer, Patienten sollen eigentlich kein Gewicht verlieren während der Behandlung, während der Therapie, während der Erkrankung. Also sie sollen sich schon ausgewogen ernähren, auch hochkalorisch, aber sollen kein Gewicht verlieren. Es gibt ja auch, also wenn man im Internet nachschaut, dann hochdosiertes Vitamin C und so weiter, das sind alles Dinge, die noch nie irgendeinen belegbaren Effekt gezeigt haben. Und da werden die Leute, die Patienten einfach verrückt gemacht und leider kostet es auch noch Geld. Also das, was wir immer anbieten, das sage ich eigentlich jedem Patient, wenn sie Diagnose bekommen, dann kommen sehr viele Nachbarn, Freunde, Kinder, Enkel, die alle im Internet recherchieren und alle irgendwelche Informationen an die Patienten ranbringen. Das ist ja in guten Absicht, man will ja helfen. Deswegen sage ich immer, die sollen diese Sachen mitbringen in die Sprechstunde, wir schauen das gemeinsam an und dann kann man Sinn von Unsinn trennen. Es gibt ja auch Dinge, die gut sind und das kann man dann mit den Patienten besprechen und ihnen auch die sinnvolle Empfehlung geben. Aber man wird natürlich im Internet überladen mit Informationen, die leider nicht immer richtig sind.
Ja. Was halten Sie von Zucker, also ganz grundsätzlich in der Ernährung, jetzt in Bezug auf Krebs? Also der ist sowieso nicht gut für den Körper, also übermäßiger Konsum von Zucker, auch wegen Übergewicht und Co. Aber im Zusammenhang mit Krebs, gibt es da Indikationen?
Also zu viel ist nicht gut, aber das gilt eigentlich für alles. Aber man muss jetzt nicht denken, wenn man komplett auf Zucker verzichtet, dass man dann seinen Krebs heilt oder dass man dann geschützt ist. Also wie gesagt, Zucker kann zu Übergewicht führen, zu Diabetes, was weiß ich. Also es gibt sehr viele Begleitdinge, die das auslösen kann. Aber solange man das, glaube ich, in Maßen macht, ist das jetzt nicht, ich sage auch keine Patienten, die jetzt gerne mal ab und zu ein Stückchen Schokolade essen möchte, dass er darauf verzichten soll. Also eine gewisse Lebensqualität muss ja auch noch vorhanden sein. Und wie gesagt, sie können dieses Aushungern, ist eigentlich, finde ich, ein totaler Blödsinn. Genauso finde ich es blödsinnig, den Leuten zu sagen, sie müssen kämpfen und sie müssen siegen. Ja. Wenn sie dann doch ein Rezidiv kriegen oder die Erkrankung weitermacht, dann haben sie immer so Versagensängste oder das Gefühl, sie haben irgendwas nicht richtig oder nicht gut genug gemacht. Das ist totaler Blödsinn. Der Patient soll natürlich motiviert in die Therapie reingehen, aber er kämpft nicht, er sieht nicht oder er verliert auch nicht, sondern wir behandeln die Erkrankung und in vielen Fällen können wir sie auch positiv beeinflussen, zum Teil auch heilen. Aber das ist jetzt kein Versagen oder Sieg des Patienten.
Aber weil wir gerade bei dem Thema sind, die Lebenseinstellung, sehen Sie, dass die einen Einfluss hat oder einen großen Einfluss hat auf die dann Heilungschancen?
Also da bin ich jetzt vielleicht etwas überfragt. Es gibt keine wirklich gute Daten dazu. Es gab mal eine Arbeit, die man untersucht hat, da hat man auch gesehen, dass die Psyche schon Einfluss haben kann, was ja auch verständlich ist, wenn jemand motiviert reingeht und mit dem klaren Willen die Therapie durchzuziehen und das Ganze durchzustehen, ist das was anderes, als wenn jemand schon aufgibt, bevor er die Klinik betritt. Also das spielt eine gewisse Rolle mit. Es gibt ja Untersuchungen, die zeigen, dass bestimmte psychische Situationen sich ganz unterschiedlich auf die Funktion bestimmter Organe oder auch des Immunsystems auswirken können. Das spielt wahrscheinlich schon irgendwo mit. Deswegen ist es schon wichtig, dass man versucht, die Patienten so zu motivieren, dass sie dann auch entsprechend in die Therapie reingehen und das dann gemeinsam mit den behandelnden Ärzten, mit dem Team durchziehen.
Und ich kann mich erinnern, vor einigen Jahren oder immer mal wieder kam dieses Thema nochmal kurz Richtung Ernährung, Umwelt, diese ganzen industriell zugesetzten Geschmacksverstärker, Zusatzstoffe, Inhaltsstoffe bei Lebensmitteln, Farbstoffe und so weiter. Da war immer mal wieder eine Warnung, irgendeine Nummer ist krebserregend. Aber das gilt für spezifische, die dann natürlich auch nicht mehr erlaubt sind. Was ist ganz grundsätzlich Ihre Haltung dazu, zu dieser Vielzahl an Inhaltsstoffen, die wir da sehen?
Ja, es wird ja inzwischen in der Industrie so viel von diesen Sachen, Geschmacksverstärkern, Modulatoren und so weiter zusammengesetzt. Also das kann man ganz schwer unterscheiden. Das, was da eingesetzt wird, sind ja vorher getestet worden. Hundertprozentig wird man es wahrscheinlich nie ausschließen. Aber ich denke, das, was wir derzeit einsetzen, ist wahrscheinlich auch weitgehend ungefährlich. Ich meine, das kann man schwer auseinanderhalten, aber ich glaube nicht, dass die jetzt so eine ausschlaggebende Rolle spielen, zumal das auch gar nicht mehr wegzudenken ist, wenn Sie sich mal so ein Päckchen angucken, was da alles draufsteht. Egal, ob Sie Süßigkeiten oder andere Nahrungs-, vor allem diese Tiefkühlkost, was da alles drin ist.
Aber ich denke mal, je grundsätzlicher, je frischer und je naturbelassener ein Lebensmittel ist, desto besser vermutlich, ganz grundsätzlich.
Ja gut, da muss man natürlich aufpassen, wo die herkommen, wie viele Pestizide da eingesetzt wurden und solche Sachen. Das stecken wir auch nicht immer drin, das können wir manchmal gar nicht wirklich selber beurteilen. Aber Sie haben recht, wichtig ist, dass man sich einfach ausgewogen ernährt und versucht, einfach Risikominimierung voranzutreiben, indem man einfach sich bewegt, auf seine Ernährung achtet und möglichst auf Dinge wie Rauchen verzichtet.
Bei Bewegung, ich meine, Sie hatten schon gesagt, Bewegung ist erstmal grundsätzlich gut. Gehen wir mal ins andere Extrem. Hochleistungssportler, die haben zumindest medial, dass man dann natürlich relativ viel liest, dass durch extremen Sport, dass sie an Krebs erkranken. Da gibt es aber keinen kausalen Zusammenhang, oder doch?
Sehe ich persönlich nicht. Häufig sind es ja so Keimzelltumore, so wie Hodenkrebs oder sowas. Das sind halt junge Leute, die werden halt häufiger untersucht. Und da finden wir das. Und dann, wenn man was findet, geht es natürlich auch schnell an die Presse. Aber mir persönlich ist jetzt nichts bekannt oder bewusst, dass Sportler mehr bösartige Erkrankungen bekommen, als jetzt, die das jetzt nicht profimäßig betreiben.
Mindful Moment. Endlich mal gute Nachrichten zum Thema Krebs. Wir haben einen großen Einfluss auf unser Krebsrisiko, und zwar mit unserem Lebensstil, den wir uns ja selbst aussuchen, insbesondere wenn es um die von den von Professor Brossard genannten spontanen Krebserkrankungen geht. Und auch wenn wir das Risiko nie auf 0% senken können, können wir doch einen erheblichen Einfluss nehmen. Weltweit ist die Zahl der Krebserkrankungen gestiegen. Wie die Internationale Agentur für Krebsforschung veröffentlicht, wurden 2022 insgesamt 20 Millionen Menschen mit Krebs diagnostiziert. Bis 2050 rechnet man mit 35 Millionen Krebsneuerkrankungen pro Jahr. Das wäre ein Anstieg um 77%. Uff. Also, höchste Zeit, dass wir aktiv werden. Und wie? Ein Beispiel. Wenn wir alle aufhören würden zu rauchen, könnten 90% aller Lungenkrebserkrankungen vermieden werden. Nochmal ganz langsam, 90%. Das wären alleine in Deutschland fast 52.000 Menschen, die jedes Jahr nicht mehr an Lungenkrebs erkranken würden. Und aktives Tun bringt uns sogar noch weiter. Mehr Bewegung und eine balancierte, gesunde Ernährung sind zentrale Faktoren, mit denen wir das Risiko senken können, ohne dabei komplett auf Genuss verzichten zu müssen. Regelmäßige Bewegung, schon 30 Minuten moderater Aktivität pro Tag, kann das Risiko für viele Krebsarten senken. Und eine Ernährung reich an Obst, Gemüse, Vollkornprodukten und gesunden Fetten unterstützt den Körper und stärkt das Immunsystem. Schlechte Nachrichten gibt es allerdings für alle, die gern Alkohol trinken, denn der ist leider gar nicht förderlich. Alkohol beeinträchtigt auch unsere Gehirnzellen negativ. Von daher tun wir uns gleich mehrfach etwas Gutes, wenn das Feierabendbier und das Weinchen einfach mal weggelassen wird. Studien zeigen, dass schon ein reduzierter Alkoholkonsum das Risiko für Leber-, Brust- und Darmkrebs ganz erheblich senken kann. Und für deine geistige Leistungsfähigkeit ist Alkohol ohnehin Gift. Am Ende ist wahrscheinlich die wichtigste Frage: Wie viel ist dir deine Gesundheit wert?
Schließen wir den mal gedanklich ab, den Block, gehen in Richtung des zweiten, so Diagnostik und Therapie. Was kann ich jetzt neben Ernährung, was sollte ich noch tun im Hinblick auf Vorsorge? Also ab welchem Alter, vielleicht ganz grundsätzlich, empfehlen Sie, Vorsorgeuntersuchungen zu machen? Ab bestimmten Altern werden die auch von Krankenkassen übernommen.
Ich meine, da gibt es ja klare Richtlinien, die kann man von seiner Kasse, wenn jetzt wenn man bei der AOK oder anderen Kasse versichert ist, da gibt es Broschüren und Informationsblätter, wo man das alles abrufen kann, weil das für jede Erkrankung unterschiedlich ist. Und dann muss man auch unterscheiden, wenn man jetzt eine familiäre Belastung hat oder jetzt bestimmte Veränderungen wie diese BRCA1-2-Mutationen, wo man vermehrt Brustovarienkrebs oder auch andere Erkrankungen bekommen kann, dann müssen diese Untersuchungen schon früher einsetzen. Es gibt bestimmte entzündliche Erkrankungen am Darm, wie Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa, da muss man auch früher schauen. Also da kann man sich informieren. Aber grundsätzlich ist so, dass zum Beispiel bei Prostatakarzinomen ab dem 45. Lebensjahr wird das empfohlen, dass man dann zum Urologen geht, der tastet die Prostata ab und untersucht einen. Bei Dickdarmkrebs wird ab dem 50. Lebensjahr empfohlen, eine Koloskopie zu machen oder Blut im Stuhl. Gibt es besondere Tests, wo man das untersuchen kann. Bei Mammakarzinom gibt es eine Empfehlung, dass man ab dem 30. Lebensjahr einmal im Jahr zum Gynäkologen geht. Da macht man also einen Tastbefund. Und ab dem 50. Lebensjahr werden ja auch Mammografien alle 2 Jahre empfohlen. Also das ist für jede Erkrankung anders. Beim Melanom muss man dann zum Hautarzt, der dann speziell die Haut untersucht. Also es gibt Vorsorgeprogramme und die sollte man auch wahrnehmen, weil die sind wichtig und die können vieles, wenn nicht alles, aber vieles verhindern oder vorbeugen.
Danke für den Hinweis. Also entsprechend dem, was die Richtlinien hier auch sagen und in dem Fall, in dem man eine genetische Vordisposition hat, gerne auch früher dann entsprechend.
Genau, sobald man eine Prädisposition hat oder man bei Dickdarmkrebs, wenn das jemand in der Familie gehäuft hat oder jemand in jungen Jahren bekommt, dann muss man das auch entsprechend dann auch die Vorsorge entsprechend anpassen.
Okay. Wenn jetzt jemand sagt, ich sehe Darmspiegelung, hat auch Risikofaktoren und hat Angst vor sowas oder ganz grundsätzlich Angst, was würden Sie so jemanden sagen, die mehr Angst vor der Vorsorge haben und deswegen eben nicht dahin gehen?
Ja, man muss natürlich mal fragen, warum jemand Angst hat. Ist das Angst, dass man was findet? Ich meine, das ist ja das, glaube ich, was auch viele davor abhält, zum Arzt zu gehen. Oder ist das die Art der Untersuchung? Da kann man ja den Patienten gut aufklären und erklären, wie das gemacht wird. Klar, eine Koloskopie ist nicht immer angenehm. Die Komplikationsrate ist aber sehr gering. Man kann natürlich alternativ auch einfach so ein Päckchen nehmen, wo man dann den Stuhl aufträgt und dann schaut, ob es da Blutspuren, da kann man Blut im Stuhl nachweisen. Und wenn der positiv ist, müsste man dann trotzdem so eine Magen- oder Darmspiegelung machen. Ich denke, man muss einfach mit den Patienten reden und die aufklären. Und bei der Mammographie ist klar, da gibt es eine Strahlenbelastung. Ich meine, es gibt alternative Verfahren wie Ultraschall oder MRT, also Magnetresonanztomographie. Die werden aber von den gesetzlich versicherten Kassen nicht übernommen. Das MRT schon, wenn jetzt in der Mammographie ein unklarer Befund auftritt oder sonst irgendwas gegen eine Mammographie spricht, dann kann man das MRT machen, das ist auch sehr empfindlich. Die Sonographie alleine, soweit ich das weiß, ersetzt das nicht. Man kann das dazu ziehen, wenn ein unklarer Befund ist in der Mammographie, in Knoten. Da kann man Zysten zum Beispiel sehr gut sonografisch beurteilen. Oder wenn man Biopsien machen will, kann man das auch sonografisch gesteuert machen. Also es gibt auch alternative Verfahren, die aber nicht immer von den Kassen übernommen werden, aber auch nicht immer die gleiche Aussagekraft haben. Also da muss man sich einfach informieren, am besten zum Arzt gehen, der kann einem da helfen. Vielleicht auch viele Ängste nehmen.
Und gibt es eigentlich sowas, wie dass man aus dem Blutbild heraus erkennen kann, ob man Krebsmarker hat und daraus Indikationen ziehen kann?
Ja, also sagen wir so, bei soliden Erkrankungen, also bei Tumoren, die aus Organen hervorgehen, da gibt es keine zuverlässigen Tests, muss man ehrlicherweise sagen. Es gab so einige, die mal durch die Presse gegangen sind, die aber haben sich hinterher als nicht hilfreich erwiesen, um das milde auszudrücken. Ich weiß, es gibt viele Patienten, die hohen Wert auf Tumormarker legen. Die werden aber in der Regel von den Kassen nicht übernommen, bei Privatpatienten manchmal schon. Die machen aber nicht immer Sinn. Also bei Prostata, das PSA ist sehr spezifisch und wenn es erhöht ist, kann das auf eine Manipulation an der Prostata, eine Entzündung oder was Bösartiges. Also das kann man manchmal bestimmen und dann im Verlauf nachschauen. Die anderen Tumormarker machen als Screening-Methode wenig Sinn. Die verunsichern oft die Patienten und dann können die manchmal auch Untersuchungen auslösen, die dann selber wieder Komplikationen machen können, die aber zu nichts führen. Also die Tumormarker, wenn man eine Diagnose hat, kann man die erheben und dann im Verlauf benutzen. Als Screening-Methode sind sie nicht geeignet, tragen häufig zur Verwirrung bei. Aber trotzdem, viele Patienten wollen die gerne haben. Und wissen Sie, was macht man dann, wenn man da plötzlich einen Wert hat, der statt 35, was normal ist, 36 anzeigt? Dann ist der Patient maximal verunsichert und Sie müssen eine ganze Latte an Untersuchungen einleiten. Oder dass das für den Patienten irgendeinen Wert hat.
Aber es gibt auch Krebsarten, bei denen es, Stichwort Leukämie, nicht so einfach ist mit einer Vorsorge, richtig?
Leukämien, da gibt es natürlich, oder Lymphome, Erkrankungen vom lymphatischen System ausgehen, da gibt es natürlich keine Vorsorge, aber das ist ganz einfach. Sie gehen ab und zu mal zum Hausarzt, dann macht er einfach ein Blutbild und vielleicht noch ein paar andere Parameter, die er kontrolliert. Und da kann man dann zumindest mal, wenn man dann sieht, dass da plötzlich im Blut was nicht stimmt, das ist natürlich keine Prävention, aber das kann dann dazu führen, dass man dann genauer nachschaut und solche Erkrankungen feststellt. Und man muss ehrlicherweise sagen, bei den Lymphomen, also bösartigen Erkrankungen, die von Lymphknoten ausgehen oder bei akuten Leukämien oder chronischen Leukämien, da ist das per se schon so, dass die Erkrankung häufig im Knochenmark steckt und im Blut ist. Das heißt, die ist schon systemisch. Das spielt diese Ausbreitung keine so gravierende Rolle wie jetzt beim Brustkrebs oder Lungenkrebs. Wenn die gestreut haben, hat man in der Regel keine Kurationschance mehr. Bei Leukämien spielt das keine so große Rolle. Klar, die Zellzahl spielt manchmal eine Rolle, wie hoch die Zellen sind. Bei den Lymphomen spielt es natürlich auch eine gewisse Rolle mit, wie viele Lymphknoten betroffen sind oder ob andere Organe betroffen sind. Aber das hat nicht so diesen Stellenwert wie bei den soliden Erkrankungen.
Gibt es dann Krebsarten, für die es gar keine richtige Vorsorge oder Erkennungsmethode gibt?
Ja, gut, klar. Also Bauchspeicheldrüse, Keimzelltumor, Schilddrüse und so weiter, da gibt es keine richtige Vorsorge, aber die kann man häufig durch andere Faktoren feststellen. Also wenn Sie zum Beispiel einen Knoten in der Schilddrüse haben, der größer wird, dann muss man halt das abklären und darf nicht erst warten, bis der 4-5 Zentimeter groß ist und zu Schluckbeschwerden führt. Und das Gleiche gilt auch für andere Erkrankungen. Klar, es gibt nicht für alle, aber die wir haben, reicht ja eigentlich auch schon, um vieles zu vermeiden.
Und sowas wie, wir hatten es schon angesprochen, wenn man Blut untersucht oder so, aber eine genetische Untersuchung, die würde dann auch nur etwas bringen, wenn quasi eine genetische Veranlagung vorliegt. Aber die spontanen Krebsentstehungen würden damit auch nicht abgebildet werden.
Nein, die meisten bösartigen Erkrankungen entstehen spontan, das habe ich ja schon gesagt, und ein Teil ist tatsächlich genetisch prädisponiert. Ich meine, Sie können ja heute, wir haben ja heute die Technologie, wo wir quasi das gesamte Genom des Menschen durchsequenzieren können. Früher hat es Monate, Jahre gedauert, heute können Sie das in ein paar Stunden machen. Und auch deutlich billiger, und manche machen das ja schon. Und dann findet man da immer irgendwelche Veränderungen. Und dann gibt es inzwischen auch Firmen, die dann bestimmte Risikoprofile erstellen, für was man dann alles ein Risiko hat oder nicht. Ich glaube, sowas verunsichert einen mehr, als dass es hilfreich ist. Also wenn man eine Prädisposition hat, das heißt, man bekommt zum Beispiel Darmkrebs mit 40 oder 36 oder in der Familie häuft sich das Mammakarzinom oder der Eierstockkrebs oder andere Erkrankungen, dann macht es Sinn, eine genetische Beratung zu machen. Da kann man einfach, es gibt Institute für Humangenetik, auch bei uns in Bonn zum Beispiel. Es gibt auch Niedergelassene, da kann man hingehen, kann sich beraten lassen, und wenn eine bestimmte Konstellation vorliegt, kann man auch gezielt bestimmte Tests machen, weil das hat ja auch Auswirkungen zum Beispiel auf die Verwandten oder Kinder. Dann sollte man sowas machen. Aber jetzt einfach so spontan loszuziehen, das macht wenig Sinn.
Noch eine spezielle Frage zu Brustkrebs, weil das doch bei Frauen ja der häufigste mit ist. Es gibt ja immer wieder verschiedenste Mythen rund um diese ganzen Themen. Das eben irgendwo gelesen, Mammographie sei Auslöser von mehr als 50% von Brustkrebs. Angeblich eine Studie aus USA und Europa.
Dann würden wir ja sowas gar nicht machen. Stellen Sie mal vor, Sie haben eine Methode, die bei der Hälfte der Patienten eine bösartige Erkrankung auslöst. Wenn das schon bei 1% was auslösen würde, würde man das wahrscheinlich nicht mehr machen dürfen. Also das ist kompletter Unsinn. Aber Sie haben recht, eine von 8 Frauen bekommt inzwischen Mammakarzinom. Also ist schon eine sehr häufige Erkrankung. Deswegen ist es auch wichtig, dass man diese Vorsorgeuntersuchung macht.
Genau, und auch hier nochmal, ich meine, die Mammographie ist schmerzhaft, was ich gehört habe, aber Ultraschall ist nicht die beste Alternative, wie Sie vorhin gesagt haben.
Ja, ich würde mich da mit den Gynäkologen unterhalten, aber soweit ich weiß, ersetzt Ultraschall nicht die Mammographie. Also man kann sich überlegen, ob man NRT machen kann, weil das ist auch eine sehr gute Methode. Ist natürlich deutlich teurer und aufwendiger. Aber da würde ich mich immer mit meinem Gynäkologen zusammensetzen und das mit ihm besprechen.
Mindful Moment. Dürfen es noch mehr gute Nachrichten für deine Gesundheit sein? Das Stichwort heißt Vorsorge. Und zwar am besten regelmäßig. Indem wir regelmäßig Vorsorgeuntersuchungen wahrnehmen, können wir die Risiken noch weiter senken. Also wieder eine recht einfache Verhaltensänderung, die dir zur Verfügung steht. Die Krankenkassen übernehmen unterschiedliche Untersuchungen. Am besten informierst du dich über die Leistung deiner Krankenkasse regelmäßig, um die beste Vorsorge mitzunehmen. Wusstest du zum Beispiel, dass Hautkrebs-Screenings bereits ab dem 35. Lebensjahr alle 2 Jahre von den Krankenkassen übernommen werden? Bei Frauen geht es sogar noch früher los. Die Untersuchung auf Gebärmutterhalskrebs beginnt ab dem 20. Lebensjahr und die Brustkrebsvorsorge, für die häufigste Krebsart bei Frauen, bereits ab dem 30. Lebensjahr. Noch mehr gefällig? Für die Herren gibt es die Prostatakrebsfrüherkennung, für die häufigste Krebsart bei Männern, und zwar ab dem 45. Lebensjahr. Und für Darmkrebs, die immerhin zweithäufigste Krebsart bei Frauen und die dritthäufigste bei Männern, beginnt die Früherkennung ab dem 50. Lebensjahr. Zusätzlich kann jeder von klein auf etwas gegen Lungenkrebs tun. Einfach nicht rauchen oder spätestens jetzt damit aufhören. Regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen sind wichtig, denn frühzeitig erkannte Krebserkrankungen haben oft eine bessere Prognose. Diese Untersuchung wahrzunehmen kann wirklich lebensrettend sein und sind ein einfacher Schritt, den wir alle unternehmen können, um unsere Gesundheit zu schützen. Also, welche Vorsorge ist bei dir eigentlich gerade überfällig?
Stichwort Therapie. Ein großer Block ist ja, was viele auch im Kopf haben, wenn Krebsbehandlungen vollzogen werden, dass eigentlich in Anführungszeichen immer eine Chemotherapie mit dabei sei. Das ist ja heutzutage nicht mehr so, korrekt?
Ja, also die Therapien sind zum Glück sehr viel vielfältiger geworden. Also ich habe ja 1991 angefangen. Da hatten wir im Vergleich zu heute einen Bruchteil an Optionen, die wir zur Verfügung hatten. Heute besteht die Therapie, klar, also das, was wir früher schon hatten mit Strahlentherapie, Hormontherapie, Chemotherapie, aber es sind noch sehr, sehr viele dazugekommen, also in den letzten Jahren. Und es gab im Prinzip 2 ganz wesentliche paradigmenwechselnde Fortschritte, die wir hatten. Das war einmal so in den 80er, 90er Jahren kam die sogenannte zielgerichtete Therapie auf. Das heißt, durch die wissenschaftlichen Arbeiten, die sich immer gehäuft haben, hat man gesehen, dass in den Tumoren bestimmte Signalwege, bestimmte Prozesse eingeschaltet werden, die dazu dienen, dass die besonders gut wachsen oder metastasieren können oder besonders gut Anschluss an das Gefäßsystem finden. Und dann hat man gezielt dagegen Substanzen entwickelt, um diese Prozesse zu durchbrechen. Das heißt, das ist keine Chemotherapie, sondern sogenannte zielgerichtete oder targeted therapies. Das sind häufig ganz kleine Moleküle, die entweder die Phosphorylierungsprozesse hemmen oder andere Wege blockieren können, sogenannte Tyrosinkinase-Inhibitoren. Und die haben Einzug gehalten und haben vieles verändert in der Behandlung, gerade von Brustkrebs auch, aber vor allem Lunge, Nierenzellkarzinom und so weiter. Also bei ganz vielen Erkrankungen da zu Veränderungen geführt. Und die zweite, mindestens genauso wichtig, wenn ich, vielleicht wichtiger, weil da bin ich vorbelastet, sind die Immuntherapien, die seit ungefähr 15, 20 Jahren jetzt vermehrt Einzug halten. Und vor ein paar Jahren gab es ja auch den Nobelpreis dafür für 2 Forscher aus USA und Japan, die den Grundstein dafür gelegt haben. Das sind die sogenannten Checkpoint-Inhibitoren, die wir heute entweder allein oder in Kombination mit Chemotherapie einsetzen. Nicht nur in der metastasierten Situation, sondern auch ganz früh, wenn die Tumore schon entfernt sind oder heute machen wir sogar schon, bevor der Operateur oder Strahlentherapeut kommt, setzen wir diese Substanzen ein, weil sie dann noch besser wirken. Und mit diesen Substanzen sehen wir jetzt, muss ich sagen, das erste Mal, dass Patienten mit einer metastasierten Erkrankung, also zum Beispiel Bronchialkarzinom oder Melanom, dass wir nach 5 Jahren eine ganze zwischen 16-30% und mehr Patienten sehen, bei denen die Erkrankung nicht mehr zurückkommt. Die Amerikaner sind da immer etwas Forscher, die sprechen schon von Heilung. Ich selbst habe auch schon Patienten, die seit 7-8 Jahren nach dieser Therapie kein Rezidiv, also wo die Erkrankung nicht mehr zurückkommt, obwohl die vorher metastasiert waren. Also das ist beeindruckend. Und das hat auch dazu geführt, dass die Prognose erheblich besser geworden ist. Und vor allem werden die auch diese Substanzen auch ganz gut vertragen.
Wie muss ich mir vorstellen, dass die wirken? Hindern die das Zellwachstum, diese Stoffe?
Also die Tyrosinkinase-Inhibitoren, diese zielgerichtete, die greifen tatsächlich in den Stoffwechsel, in die Prozesse in der Zelle oder um die Zelle herum ein. Die Immuntherapeutika, die wirken eher indirekt. Die aktivieren das Immunsystem, indem sie bestimmte Prozesse, zum Beispiel mit Hilfe von Antikörpern, blockieren. Und damit kann das Immunsystem wieder im Prinzip scharf gemacht werden. Das kann wieder aktiv werden. Das erkennt die Tumorzelle plötzlich wieder, nachdem es vorher durch den Tumor unterdrückt war. Also sie lösen quasi diese Bremse, die der Tumor dem Immunsystem aufgesetzt hat. Und dann sind diese Zellen in der Lage, den Tumor zu beseitigen. Also es ist eine indirekte Wirkung, keine direkte. Es gibt auch eine gewisse direkte Wirkung, aber vor allem funktioniert das durch das Aktivieren des Immunsystems. Und was wir jetzt seit ein paar Jahren dazu bekommen haben, sind solche Zelltherapien, wo wir die Immunzellen von Patienten genetisch so verändern, dass sie den Tumor besser erkennen können. Und dann gibt man die Zellen den Patienten wieder zurück. Und die zerstören dann die Tumorzellen im Blut. Das funktioniert sehr gut bei lymphatischen Leukämien, also akuten Leukämien, bestimmten Formen davon. Und bei Lymphomen, also Erkrankungen aus den Lymphknoten. Bei den Lymphomen können wir sogar Patienten, die schon alle Therapien durchgelaufen sind, bis zu 40% heilen mit dieser neuen Therapie. Die ist zwar sehr teuer, kostet über 300.000 Euro eine Infusion, aber sie können tatsächlich einen erheblichen Anteil dieser Patienten heilen, obwohl sie vorher schon alle Therapien durchlaufen haben. Und jetzt rücken diese Therapien natürlich mehr nach vorne, sogar zum Teil sogar schon die Erstlinienbehandlung. Also und damit hoffen wir, die Überlebenschancen der Patienten noch weiter zu verbessern.
Das heißt, werden wir in einigen Jahren dann, wenn der Fortschritt so weitergeht, einen Rückgang von Krebstoten weltweit sehen? Was ist Ihre Prognose?
Ich denke schon. Also diese Substanzen führen ja dazu, dass sie das Leben verlängern und führen auch dazu, dass wir zum Teil jetzt auch mehr Patienten heilen können. Aber sie verhindern natürlich nicht das Entstehen dieser Erkrankung. Das wäre auch nochmal ein wichtiger Schritt. Und damit kommen wir zu Beginn unseres Gesprächs zurück. Wir sollen, wenn man präventiv arbeitet, plus die neuen Therapien, so können wir auch mehr Patienten vielleicht zum Teil heilen, aber zumindest das Überleben deutlich verlängern. Ganz wichtig auch meine Empfehlung an die Patienten, dieser Nihilismus, den man früher immer hatte, ich habe eine bösartige Erkrankung, da kann man eh nichts machen, den darf man nicht verfolgen, da muss man einfach, wenn man was hat, einfach in ein Zentrum gehen, was dafür ausgewiesen ist und dann kann man auch die entsprechende Therapie bekommen, die dann auch dazu führt, dass es einem nicht nur besser geht, sondern dass man auch länger lebt.
Gut, also bleibt dabei. Der Einzelne hat immer noch eine große Verantwortung und eine große Möglichkeit, entsprechend das zu verhindern. Und dann kommen Sie und Ihre Kollegen ins Spiel, quasi, wenn es um die Verbesserung der Heilungschancen auch geht.
Ja, das können wir keinem abnehmen. Da muss jeder, ist für sich selbst verantwortlich. Auch wenn es nachher um die Therapien geht, da muss jeder mitmachen und auch den Willen dazu haben, das zu machen.
Es gibt ja, wir haben ja gesagt, so ein paar Mythen werden wir auch vorbeikommen oder so Theorien. Das eine, was ja auch immer wieder gern behauptet wird, ist mit den Corona-Impfungen, dass die in Zusammenhang stehen mit den rasant steigenden Krebserkrankungen in den letzten Jahren. Teilen Sie das?
Also grundsätzlich, die Evidenz dafür gibt es noch nicht. Also es sind ja schon viele Millionen Menschen geimpft worden, also das sehen wir nicht. Und ich glaube, man muss auch mit einem anderen Mythos aufhören, dass diese RNA-Impfungen da irgendwie das ins Genom eingreifen und das Genom der Patienten verändern. Das stimmt auch nicht, weil die RNA, die wird nicht integriert. Also die wird nicht in die DNA eingebaut und damit macht sie auch keine genetische Veränderung in der Zelle. Also augenblicklich sehen wir nicht, dass das tatsächlich dazu führt, dass da jetzt mehr Krebserkrankungen entstehen.
Sie hatten gerade mRNA ja angesprochen, wurden ja eigentlich entwickelt mal als Basis für Krebsbehandlungen, wenn ich richtig informiert bin, richtig?
Also alle Firmen, die jetzt auf dem Markt sind, ob es jetzt CureVac, BioNTech oder Moderna, alle diese Firmen entstanden im Prinzip, weil sie Impfungen gegen Krebs entwickeln wollten. Und nun ist Krebs natürlich sehr viel komplexer und schwieriger zu behandeln als ein Virusinfekt, weil das Virus ist ja was Neues, was in den Körper reinkommt. Das sind alles Eiweiße, also was wir als Antigene bezeichnen, die für den Körper fremd sind. Und unser Immunsystem ist so trainiert, dass wir das Fremde gut erkennen können und beseitigen. Bei den bösartigen Erkrankungen ist es halt so, dass das Immunsystem sich schon über viele Jahre mit so einer Tumorzelle auseinandergesetzt hat. Die Tumorzelle hat es geschafft, Mechanismen zu entwickeln, um dem Immunsystem zu entkommen. Deswegen ist es auch schwieriger, so eine Impfung zu entwickeln, die an die Tumorzellen rangeht, weil auch viele von den Antigenen sind ja körpereigene Proteine und dagegen eine Immunantwort zu induzieren ist schwierig. Da kommen dann die sogenannten Neoantigene ins Spiel. Das sind Antigene, die durch Mutation entstehen, weil die sind für den Körper auch fremd. Und gegen diese Neoantigene versucht man jetzt auch solche Impfungen zu entwickeln. Und da gab es jetzt eine randomisierte Phase-2-Studie. Randomisiert heißt das, der eine hat die Standardtherapie gekriegt, der andere hat die Standardtherapie plus Impfung bekommen. Und da hat man gesehen, dass wenn man die Impfung dazu nimmt, das war bei Hautkrebspatienten, dass das die Prognose und das Rückfallrisiko deutlich verringert. Und jetzt läuft eine große Studie dazu und BioNTech, Moderna und so weiter, die führen alle derzeit solche Studien durch, weil sie durch die Corona-Krise sehr viel Geld verdient haben und jetzt in der Lage sind, tatsächlich auch diese Studien durchzuführen.
Dann seit kurzem ist ja auch in Deutschland Cannabis legalisiert worden. Es gibt Berichte, dass Cannabis wohl bei Bestrahlung nochmal zusätzlich wirken soll in der Behandlung von Krebs. Stimmt das?
Also wir setzen ja auch Cannabis-Präparate in der Klinik ein. Die sind ja verschreibungspflichtig. Die steigern den Appetit, unterdrücken das Erbrechen und so weiter. Also das ist durchaus Teil schon unserer Behandlung. Ich weiß, es gab ja irgendwann mal diesen großen Aufreger, Opiate verbessern, das Ansprechen auf Chemotherapie und so weiter. Also das hat sich leider nicht bestätigt. Ich wüsste auch nicht, dass jetzt durch Cannabis die Wirksamkeit der Therapien verbessert wird. Ich weiß, dass man Nebenwirkungen durch Cannabisextrakte, und das setzen wir hier ein, durch bestimmte Cannabispflanzen tatsächlich unterdrückt werden. Und das machen und setzen wir auch bei Patienten an, die wir behandeln.
Mindful Moment. Lass uns noch ein bisschen mehr Spotlight auf das Thema Hautkrebs legen, in Ergänzung zu dem, was Professor Brossart gerade bereits erzählt hat. DermatologInnen wissen und predigen, unsere Haut vergisst nicht. Das heißt, sie merkt sich sozusagen jeden Sonnenbrand und mit jedem neuen steigt später auch das Hautkrebsrisiko. Deswegen sollten wir frühzeitig und konsequent intensive UV-Strahlung vermeiden. Wie? Nun, die Haut zu bedecken ist eine Möglichkeit. Zum Beispiel bei längeren Aufenthalten im Freien Schutzkleidung zu tragen, wie zum Beispiel Hüte mit breiter Krempe, langärmelige Hemden und lange Hosen, die die Haut vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Bei nackter Haut in der Sonne gilt es, die Zeit in der direkten Sonne so gut wie möglich zu minimieren und immer Sonnencreme mit einem sehr hohen Lichtschutzfaktor zu verwenden. Unter Lichtschutzfaktor 30 brauchst du ehrlicherweise gar nicht erst anfangen und am besten nimmst du gleich LSF 50. Vergiss nicht, auch die exponierten Stellen wie Ohren, Nacken und Füße gründlich mit Sonnenschutz einzucremen. Und achte darauf, den Lichtschutzfaktor am besten alle 2 Stunden sowie nach dem Schwimmen oder Schwitzen erneut aufzutragen. Übrigens, auch an bewölkten Tagen solltest du keine Pause beim Sonnenschutz einlegen, da UV-Strahlen auch durch die Wolken dringen können. Sei besonders vorsichtig in Höhenlagen und am Wasser, weil da diese UV-Strahlung oft intensiver ist. Solarien sollten sowieso tabu sein, denn sie gehören zur gleichen Risikokategorie wie Tabak oder Asbest. Und wo wir gerade beim Stichwort Vorsorge waren, lass deine Haut regelmäßig von einem Facharzt oder einer Fachärztin mit einem Oberlichtmikroskop kontrollieren. Achte auch selbst auf Veränderungen an deiner Haut, wie zum Beispiel neue oder sich verändernde Muttermale, und such im Zweifelsfall sofort einen Dermatologen oder eine Dermatologin auf. Sich regelmäßig selbst zu untersuchen, kann helfen, Hautkrebs frühzeitig zu erkennen und dann effektiv zu behandeln. Und übrigens, Fensterscheiben filtern die UV-Strahlung nicht komplett raus. Das kann man sehr gut bei Fernfahrern und Fernfahrerinnen sehen, deren linke Hand und Gesichtshälfte nach vielen Jahren hinter dem Steuer deutlich angegriffener aussieht als die rechte. Also, auf den Sonnenschutz, fertig, los!
Dann würde ich mal auf unseren dritten Block Hautkrebs übergehen. Und angesichts der Zeit, in der wir den Podcast aufnehmen, die Sommerferien sind ja entweder vor der Tür oder schon in vollem Gange. Das heißt, viele Menschen gehen raus in die Sonne. Ganz grundsätzlich, was empfehlen Sie, worauf soll man achten, gerade wenn man jetzt vielleicht das erste Mal rausgeht oder vielleicht, wenn man auch noch hellere Haut hat, um sich gut auch zu schützen, weil sie kann ja entsprechend auch Hautkrebs auslösen.
Also grundsätzlich, also es gibt ja unterschiedliche Krebsarten, die ja meistens erst im Laufe des Lebens später entstehen, weil entscheidend ist auch die Strahlenbelastung, also die Sonneneinstrahlung, die wir in der Kindheit abbekommen haben. Und neben den Melanomen gibt es ja noch andere Basaliome, der metastasiert nicht, der wächst invasiv, ist auch sehr unangenehm, die dann häufig im Gesicht, in den Augenwinkeln oder in den Ohren entstehen können. Und dann gibt es noch so Plattenepithelkarzinome der Haut, die auch durch Sonneneinstrahlung ausgelöst werden können. Grundsätzlich, man muss sich einfach Sonnenschutz betreiben. Also dann für Patienten, die vielleicht nicht mehr ganz so die hohe Haarpracht haben, da hilft immer ein Hut oder eine Mütze, um sich zu schützen und dann natürlich das Gesicht und die anderen Hautpartien mit entsprechendem Sonnenschutz abzudecken. Aber da würde ich jedem empfehlen, da bin ich jetzt nicht der Spezialist für solche Dinge, da einfach zum Hautarzt zu gehen, da kann sich die Haut anschauen und die können auch einem bestimmte Tipps geben, welcher Sonnenschutz für mich am besten ist. Aber man muss auf jeden Fall Sonnenschutz betreiben, gerade jetzt, wenn es jetzt im Juli, August besonders starke Sonnenschein entsteht.
Mhm. Aber wichtig auch, die Haut merkt sich quasi die Sonnenexposition, die man auch über die Zeit hinweg bekommen hat. Also das heißt, es lohnt sich früh anzufangen und darauf aufzupassen, auf die Kinder, dass da nichts passiert.
Genau, das, was sie in den ersten Jahren als Kind abbekommen, das summiert sich auf. Weil sie können sogar, wenn sie dann diese Tumore sequenzieren, also Analyse der DNA machen von diesen Tumoren, da gibt es bestimmte genetische Veränderungen, die durch UV-Licht ausgelöst werden. Und das können sie auch sofort erkennen. Das können sie unterscheiden von Bronchialkarzinom, was durchs Rauchen ausgelöst wurde und was durch UV-Licht ausgelöst wurde. Und das zieht sich dann über Jahre. Später entstehen dann die bösartigen Erkrankungen.
Das heißt, versteht sie richtig, auch ein Bronchialkarzinom kann durch Sonneneinstrahlung aus...
Nein. Ich wollte nur sagen, dass das Rauchen und die UV-Einstrahlung unterschiedliche Mutationen auslösen und man kann die auch gut erkennen. Das sind bestimmte Veränderungen, die man sehr gut sehen kann.
Können Sie was sagen zu Lichtschutzfaktoren bei Sonnencremes, die man da sinnvollerweise verwenden sollte?
Ich muss ehrlicherweise sagen, da sind die Hautärzte die besseren Ansprechpartner. Also irgendwas ab Sonnenschutzfaktor 30 fürs Gesicht, vielleicht sogar 50. Wenn Sie jetzt schon Stellen haben, wo Sie nicht an der Kopfhaut oder so weiter, die schon vorbelastet sind und bestimmte Veränderungen, Keratosen und so weiter aufweisen, dann müssen sie mindestens 50 auftragen. Aber das ist die Domäne der Hautärzte. Und da gehe ich auch zum Beispiel hin, um mich da beraten zu lassen.
Und das sollte man auch regelmäßig tun, richtig?
Ja, man sollte auch regelmäßig tun. Die Hautärzte können sich die Haut anschauen, die sehen auch bestimmte Flecken, die können die besser erkennen und dann auch frühzeitig solche Vorstufen oder auch frühe Stufen von so Hautkrebs entfernen.
Okay. Auch wieder ab einem gewissen Lebensjahr, ich glaube ab 35, aber auf jeden Fall sollte man die Möglichkeiten entsprechend nehmen. Ich weiß, es ist manchmal schwierig, Termine zu bekommen, trotzdem nicht unmöglich und es lohnt sich auf jeden Fall. Ja. Herr Professor Brossert, vielen Dank für diesen Parfumritt durch ein hochkomplexes Thema. Die wesentlichen Punkte, glaube ich, sind wir vorbei. Prävention, Vorsorge, jeder hat selbst in der Hand, durch den Lebensstil entsprechend auch dazu beizutragen, die Risikofaktoren bestmöglich zu minimieren. Und dann danke auch für die hoffnungmachenden Therapiefortschritte, die da passieren und dass Krebs nicht mehr automatisch so verlaufen muss, wie es der ein oder andere vielleicht immer noch im Kopf hat.
Ja, auch von mir ganz herzlichen Dank für die Einladung. Wie gesagt, wir sind inzwischen ärztlich so gut versorgt und wenn man Fragen hat, ob es jetzt Prävention ist oder Therapie, was auch immer. Wir haben sowohl niedergelassene Kollegen, wir haben Zentren, zertifizierte Zentren an Unikliniken, aber auch an anderen Krankenhäusern. Und es lohnt sich immer, dahin zu gehen, sich beraten zu lassen.
Das können wir nur dick unterstreichen. Herzlichen Dank dafür nochmal, Herr Professor Brossert, und Ihnen alles Gute.
Wiedersehen.
So, liebe Zuhörerinnen, das war, wie am Anfang schon angekündigt, eine besondere Folge. Vielleicht kein so beliebtes, alltägliches Partythema, aber lebenswichtig und lebensrettend. Was wir heute gelernt haben, ist, wir haben vieles in unserer Hand. Mit unserem Lebensstil, unserer Ernährung, Bewegung haben wir maßgeblichen Einfluss, die Risiken einer Krebserkrankung deutlich zu reduzieren. Und Vorsorge hilft, frühzeitig reagieren zu können. Also, lasst uns auch hier CEO unseres Lebens sein und das in die Tat umsetzen. In 2 Wochen geht es hier weiter mit einer neuen Folge. Bis dahin bleibt gesund und passt auf euch auf.
Werde CEO deines Lebens. Der Tea Talk mit Oliver Hermann und Kai Schrader.